Ja, vor 2 Wochen ging es an dieser Stelle um David und Goliath. Keiner der Israeliten hatte sich getraut, gegen Goliath zu kämpfen, auch nicht Saul, der zwar nicht so groß wie Goliath war, aber immerhin doch einen Kopf größer als der Rest der Israeliten. Und David besiegt Goliath, die Philister fliehen entsetzt, Israel stürmt hinterher und erringt einen großen Sieg. Und Saul nimmt David nun als Soldat in seine Dienste. Und David macht Karriere. Und innerhalb kürzester Zeit ist er, ja, ein Befehlshaber. Aber direkt danach heißt es in der Bibel, in 1. Samuel 18, ab Vers 6, es begab sich aber, als David zurückkam vom Sieg über die Philister, dass die Frauen aus allen Städten Israels herausgingen, mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegen und der Jauchzen mit Pauken und Zimbeln. Es war ungefähr so wie 2014 unterm Brandenburger Tor nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft. Und die Frauen sangen einander zu und tanzten und sprachen, Saul hat 1000 erschlagen, aber David 10.000. Da ergrimmte Saul sehr und das Wort missfiel ihm und er sprach, sie haben David 10.000 gegeben und mir 1.000, ihm wird noch das Königreich zufallen. Und Saul sah David scheel an von dem Tage an und hinfort. Des anderen Tags kam der böse Geist von Gott über Saul und er geriet in Raserei im Hause. David aber spielte auf den Saiten mit seiner Hand, wie er täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Spieß in der Hand und schleuderte den Spieß und dachte, ich will David an die Wand spießen. David aber wich ihm 2-mal aus. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm und war von Saul gewichen. Da entfernte ihn Saul aus seiner Nähe und setzte ihn zum Obersten über 1000 Mann. Und David zog aus und ein vor dem Volk. Und David hatte Erfolg auf allen seinen Wegen und der Herr war mit ihm. Da nun Saul sah, dass David alles so gut gelang, graute ihm vor David. Aber ganz Israel und Juda hatte David lieb, denn er zog aus und ein vor ihn her. Ja, aus Neid wird Saul zum erbitterten Feind Davids. Und das, obwohl ihm David bis zuletzt mit einer ganz tiefen Loyalität auch ergeben ist. Und das ist das wirklich Erstaunliche. David hat für Saul und für Israel sein Leben riskiert. Er dient ihm loyal. Er tut ihm nur Gutes. Und genau das ist die Ursache für die Feindschaft Sauls. Undank ist der Welt Lohn. Und David, der könnte es jetzt ja Saul mit gleicher Münze heimzahlen. Also wenn wir so auf dem Sandkastenniveau sind, der hat ja angefangen. Aber bis zuletzt behandelt David Saul als den gesalbten und rechtmäßigen König. Und er weigert es sich, Saul zu vergelten. Wir haben jetzt eben hier von dem Mordversuch gehört. Das ist ein heißblütiger, irrationaler und ja plötzlicher, gewalttätiger Ausbruch. In seinem Wahn versucht Saul, David an die Wand zu spießen. Und in der Folgezeit, da schmiedet dann Saul kaltblütig, sorgfältig angelegte Mordpläne. Und er setzt dann David großen Gefahren aus, also Situationen, die für David so gefährlich sind, dass dieser geradezu zwangsweise sterben muss. Aber nach jeder noch so aussichtslosen Schlacht steht David hinterher wieder, ja, ganz lebendig vor Saul. Eigentlich war es ja so, wenn wir noch an die Predigt von vor 2 Wochen denken, schon der Sieg, Entschuldigung, über Goliath, also der hätte ihm ja die Hand einer seiner Töchter einbringen sollen. Hinterher will Saul davon nichts wissen. Also dann verspricht er ihm wieder die Hand der älteren Tochter, wenn er sich halt im Kampf, wenn er da halt gut abschneidet. David, der bewährt sich, aber dann wird Merab schnell mit einem anderen Mann verheiratet. Und dann bekommt Saul mit, dass seine jüngere Tochter Michal sich in David verliebt hat. Und Saul bietet David ihre Hand an, wenn er ihm 100 Vorhäute von Philistern überreichen würde. So, David nimmt ihm diese unerhörte Forderung nicht übel, geht fröhlich davon, tötet doppelt so viele Philister wie nötig und führt dem König den obszönen Brautpreis vor. Diesmal findet die Hochzeit statt. Michal wird Davids Frau. Und das könnte eigentlich wieder so ein Band sein. Also er ist jetzt der Schwiegersohn des Königs. Aber die Liebe seiner Tochter Michal, die schürt nur den Hass von Saul. und er hetzt ein bezahltes Killerkommando auf David. Michael, die hilft dann, ihrem Mann zu fliehen. David verlässt den Königshof endgültig und flieht in die Wüste. Also bis zuletzt hatte David alles richtig gemacht. Er hatte Sauls gequälten Geist Heilung und Linderung verschafft, die Unruhe des Königs auch besänftigt mit seinem Spielen. Er hat Goliath hat er umgebracht und damit eine echte Wende in dem Kampf gegen die Philister auch bewirkt. Und er war auch in schwierigen Situationen immer loyal den Anweisungen des Königs gefolgt. Und riskiert dabei auch noch sein Leben. Also alle Aufgaben erfüllt David bescheiden und unauffällig, ohne irgendwie anzugeben. Aber für diese gute Arbeit, die er leistet, wird er beinahe getötet. Und ich glaube, diese Reaktion, das gibt es heute manchmal auch noch. Wir tun heute auch oft unser Bestes und erfahren plötzlich heftigen Widerstand. Und da geraten wir dann leicht aus der Fassung. Also manchmal ist es ja so, wir liefern schlechte Arbeit ab. Und dann müssen wir die entsprechenden Konsequenzen tragen. Also wenn ich nicht für eine Arbeit in der Schule lerne und dann eine 5 schreibe, kann ich mich nicht beschweren. So, und die Logik ist uns klar. Ich weiß, ich habe das bekommen, was ich verdient habe. Aber wir erwarten, dass wir nur für unser Fehlverhalten zur Rechenschaft gezogen werden. Wir erwarten nicht, bestraft zu werden, wenn wir das Richtige tun. Und in 1. Samuel 20, ab Vers 1, da beschwert sich David bei Jonathan gerade darüber. Da sagt er, was habe ich getan? Was ist meine Schuld? Was habe ich gesündigt vor deinem Vater, dass er mir nach dem Leben trachtet? Und im Psalm 7, das ist ein Psalm von David, da geht es auch haargenau um dieses Thema. Da heißt es, auf dich, Herr, mein Gott, traue ich. Hilf mir von allen meinen Verfolgern und errette mich, dass sie nicht wie Löwen mich packen und zerreißen, weil kein Retter da ist. Herr, mein Gott, habe ich solches getan und es Unrecht an meinen Händen? Habe ich Böses vergolten denen, die friedlich mit mir lebten oder geschädigt, die mir ohne Ursache Feind waren? So verfolge mich der Feind und ergreife mich und trete mein Leben zu Boden und lege meine Ehre in den Staub. Und dann einige Verse weiter. Der Herr wird richten die Völker. Schaffe mir Recht, Herr, nach meiner Gerechtigkeit und Unschuld. Lass enden der gottlosen Bosheit, den Gerechten aber lass bestehen. Denn du, gerechter Gott, prüfest Herzen und Nieren. Mein Schild ist bei Gott, er, der den frommen Herzen hilft. Und das ist die Spannung, in der David die kommenden Jahre überleben wird. Immer nur wieder im Vertrauen lebend, dass Gott es gut machen wird. Und David macht dabei ganz schreckliche Erfahrungen. Also er ist umgeben von Feinden, muss immer wieder um sein Leben fürchten und entkommt oft nur ganz knapp. Aber zugleich erfährt er immer wieder, dass Gott sich zu ihm stellt und ihm hilft durch sein Eingreifen. Und ein Lichtblick in dieser schweren Zeit ist die Freundschaft zu Jonathan, dem ältesten Sohn Sauls. Und sie entsteht gleich bei der ersten Begegnung der beiden und ist beschrieben in 1. Samuel 18 ab Vers 4. Also das ist direkt nach Goliath der Sache. Als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen David. Und Jonathan gewann ihm lieb wie sein eigenes Leben. Und Saul nahm ihn an diesem Tage zu sich und ließ ihn nicht wieder in seines Vaters Haus zurückkehren. Und Jonathan schloss mit David einen Bund, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Leben. Und Jonathan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihm David dazu seine Kleider und sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Ja, zu diesem Zeitpunkt ist die Welt noch in Ordnung und die Freundschaft der beiden hält dann auch den Stressstand, den Belastungen, als Saul anfängt, David nachzustellen. 1. Samuel 19, ab Vers 7. Saul aber redete mit seinem Sohn Jonathan und allen seinen Knechten davon, dass er David töten wolle. Aber Jonathan, Sauls Sohn, hatte David sehr lieb. Und Jonathan sagte es ihm weiter und sprach, mein Vater Saul trachtet danach, dass er dich töte. Nun, so hüte dich morgen früh und bleib verborgen und verstecke dich. Ich aber will hinausgehen und mich neben meinen Vater stellen auf dem Felde, wo du bist, und über dich mit meinem Vater reden. Und was ich erfahre, will ich dir kundtun. Und Jonathan redete das Beste von David mit seinem Vater Saul und sprach zu ihm, es versündige sich der König nicht an seinem Knechte David, denn er hat sich nicht an dir versündigt. Und sein Tun ist dir sehr nützlich. Er hat sein Leben gewagt und den Philister erschlagen. Und der Herr hat großes Heil für ganz Israel verbracht. Das hast du gesehen und dich darüber gefreut. Warum willst du dich denn an unschuldigem Blut versündigen, dass du David ohne Grund tötest? Da hörte Saul auf die Stimme Jonathans und sprach, so wahr der Herr lebt, er soll nicht sterben. Da rief Jonathan David und sagte ihm alle diese Worte und brachte ihn zu Saul. Und David diente ihm wie früher. Also wir sehen hier, wie Jonathan auf Saul einwirkt. Und beide, Jonathan und David, wollen das Beste für Saul. Und mit der Zeit aber, dann mehren sich die Anzeigen, dass Sauls Anschläge auf David, das sind nicht nur irgendwelche Wutanfälle. Und irgendwann können die beiden nicht mehr die Augen davor verschließen, dass Saul fest entschlossen ist, David zu töten. Dreimal hatte Saul versucht, David mit dem Speer zu töten. Und zweimal hat er ihn in eine fast sichere Todesfalle gelockt. Im Krieg mit den Philistern, im Zusammenhang mit den Heiratsangeboten. Und dann schickt er ihn nochmal auf ein Todeskommando. Zuletzt jagt Saul David wie einen Vogel freien. Und nachdem Jonathan selbst beinahe von Saul umgebracht wird, weil er David versprochen hatte, weil er für David gesprochen hatte, verhilft er David zur Flucht. Und in 1. Samuel 20, Vers 42, ja, da verabschieden sie sich. Und Jonathan sprach zu David, geh hin mit Frieden, denn wir beide haben im Namen des Herrn geschworen und gesagt, der Herr sei Zeuge zwischen mir und dir, zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen in Ewigkeit. Die Freundschaft zwischen David und Jonathan wird so zu einem Rahmen dieser Lebensphase von Davids am Hof Sauls. Und die Freundschaft schließt sozusagen das Böse mit ein und nimmt ihm seine Kraft. Und auch nach der Trennung hält Jonathan der Freundschaft zu David die Treue. Auch unter den schweren Bedingungen am Hof Sauls. Und wir können davon ausgehen, der Jonathan, der musste seinen Vater mit unterstützen. Der war mit im Tross, wenn Saul hinter David herzog. Doch die äußeren Umstände machen diesen Freundschaftsbund nicht ungültig. Gott benutzt die Freundschaft zwischen Jonathan und David, um die schlechten äußeren Umstände zu überwinden. Und wir erkennen hier, welche Kraft eine Freundschaft haben kann. Wir unterscheiden ja mal gerne zwischen dem Glaubensleben und dem Alltagsleben und teilen unser Leben in Bereiche an, fromm und nicht fromm. Und wir merken, Gott macht diese Unterscheidung nicht. Und darum ist Freundschaft auch ein wichtiger Aspekt von unserer Frömmigkeit, von unserer Spiritualität, weil sie in den normalen zwischenmenschlichen Umgang Gott hineinbringt. Freundschaft wandelt das Gewöhnliche der menschlichen Erfahrung, der menschlichen Beziehung um in etwas Heiliges. Also die Freundschaft zu David macht ja Jonathans Leben sehr kompliziert. Also er riskiert es auch, das Wohlwollen seines Vaters zu verlieren. Und er ist ja auch nicht doof. Der kapiert ja auch, dass wenn David am Leben bleibt, er wahrscheinlich selbst nicht König werden wird. Aber weder das Risiko der Lebensgefahr noch der Verlust der Königswürde halten ihn davon ab, Davids Freund zu bleiben. Und ich bin mir sicher, dass diese Freundschaft von Jonathan der entscheidende Punkt ist, der David auch am Leben erhält. Also ich persönlich halte es zumindest für unwahrscheinlich, dass David es ohne diese Freundschaft geschafft hätte, durchzuhalten. Weil im Gegensatz zu seinem Vater erkennt Jonathan in David etwas, was von Gott kommt. Der versteht die Gefahr und auch die Problematik von der Salbung und schließt den Freundschaftsbund mit ihm. Und dadurch schafft es Jonathan, in Davids Seele zu dringen und dort den Raum einzunehmen, wo sich wahrscheinlich sonst möglicherweise der Hass von Saul breit gemacht hätte. Wir haben ja alle Kontakt zu vielen Menschen, die uns nur oberflächlich kennen. Und wir treffen auf Menschen und die merken, okay, das ist der Christoph jetzt hier. Und die erwägen dann schon, ja okay, wie kann der mir dienlich sein oder welchen Nutzen kann ich davon haben? Uns laufen Menschen über den Weg, die uns einen Blick zuwerfen und dann irgendwie abschätzen und uns dann in eine Schublade stecken, damit sie sich nicht persönlich mit uns auseinandersetzen müssen. Wir stoßen auch auf Menschen, die uns herabsetzen. Und wenn man mit solchen Menschen immer in Kontakt steht, dann merkt man, dass man immer selbst kleiner wird und kleiner. Und dann ist da plötzlich ein Mensch in unserem Leben, der nicht nach jemandem sucht, den er gebrauchen kann, der ausreichend Zeit hat, herauszufinden, was wirklich in uns vorgeht. Jemand, der es nicht nötig hat, deine Schwachheit auszunutzen und deine Stärken anzugreifen. Jemand, der dein Seelenleben anerkennt und die Schwierigkeit, auch dein Leben zu leben. Jemand, der an dich glaubt und an dein Potenzial. Ein Freund, ein Jonathan. Und das ist eine Berufung, ein Jonathan zu sein. Ohne Jonathan hätte David möglicherweise irgendwann alles hingeschmissen und wäre dann wieder zu seinem Leben als Schafhirte zurückgekehrt. Er hatte zu Saul gesagt, pass mal auf, ich bin nur noch ein Hirte, lass mich in Ruhe, ich gehe nach Moab und verdiene da mein Geld. Oder er hätte irgendwann die Wut auf Saul halt erwidert und hätte es ihm heimgezahlt. Wir lesen in der Bibel durchaus, dass David schon ein jähzorniger Mensch sein konnte, der auch, sag ich mal, ziemlich aufbrausend war. Vielleicht hätte David auch einfach irgendwann nur noch resigniert und hätte sich in die Hände der Verfolger fallen lassen, damit endlich Schluss ist. Und die Freundschaft zu Jonathan ermöglicht es David erst, seine Salbung zu leben. Sie ermöglicht ihm, Saul zu dienen. Saul auch diesen tiefen Respekt zu erweisen. Sie hilft ihm, in und von Gottes Geist zu leben. Und ich weiß nicht, das habt ihr vielleicht alle schon erfahren, dass er in der entscheidenden Situation ohne Bestätigung durch das Wort eines Freundes da entpuffen vielversprechende Anfänge, lösen sich mutige Vorhaben auch in nichts auf. Eine gute Idee zu haben, ist eigentlich nichts Besonderes. Ja, viele gute Ideen gibt es. Aber anzufangen, diese Idee umzusetzen, ja, das schaffen wir auch noch oft. Aber das Besondere ist das Durchhalten und das Weitermachen. Denn die Schwierigkeiten, klar, die kommen von außen, aber auch von innen. Gut zu sein und Gutes zu tun, das wird selten ausreichend belohnt. Meistens bringt uns beides in Schwierigkeiten. Diese Erfahrung macht David hier und Jonathan hilft ihm, seiner Salbung treu zu bleiben. Und wie stark solche Beziehungen zwischen Menschen sind, die wirklich auch lebendig sind, das sehen wir an dem Präsidenten der Ukraine, Zelensky. Und ich möchte jetzt gar nicht über den Krieg sprechen, sondern mein Augenmerk mal auf den Aufstieg von ihm legen. Also der ist ja kein Politiker eigentlich, der ist Schauspieler. Früher war er ein Comedian und auch früher sehr stark im russischen Fernsehen präsent. Und von Anfang an, von den kleinen Anfängen in einem studentischen Kabarett in der Südukraine bis heute, der verlässt sich sehr stark auf einen kleinen Zirkel von den gleichen engen Freunden, mit denen er schon seit Jahren oder Jahrzehnten auch verbunden ist und die loyal zu ihm stehen. Im vergangenen Sommer musste er sich dann von einem dieser Weggefährten trennen, dem Chef des ukrainischen Sicherheitsdienstes, Ivan Bakanov. Und dabei fällt auf, wie sehr Zelensky immer wieder betonte, er sprach immer nur von der Art und Weise, wie der Bakanov seine Aufgaben ausgeübt hatte, dass das das Problem sei. Er wurde als Person zu keinem Zeitpunkt von Zelensky abgewertet. Unsere Freundschaften, die wir leben, egal ob es dabei um Freundschaften zu Christen oder Nichtchristen geht, sind ein wichtiger Aspekt unseres allgemeinen Priestertums. Also, wir sind ja durch Christus als Priester berufen, also 1. Petrus 2, Vers 9, damit mit dem Brief beschäftigen wir uns gerade im Bibelgespräch. Da heißt es, da sagt Petrus, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Und um Priester ging es ja eben auch in dem Lied in der letzten Strophe. Ein Priester, das ist ein Mittler zwischen Gott und Mensch. Also wenn du damals als Mensch zur Zeit David nicht wusstest, wie du dich Gott nähern sollst, dann bist du zum Priester hingegangen. Und der hat dann für dich dein Opfer dargebracht, hat für dich gebetet und hat für dich gehört. Ein Priester stellt den Kontakt zwischen Gott und Mensch her. Und das ist auch unser Kontakt, unser Auftrag als Nachfolger Jesu, die Menschen mit Gott und seinem Evangelium, seiner guten Nachricht in Kontakt zu bringen. Und ein Aspekt unseres Priesterdienstes ist Freundschaft. Und es sind nicht nur unsere Worte, mit denen wir Christus bezeugen, sondern auch unser Verhalten. Also jede Freundschaft, die wir leben, ist darum ein Aspekt unserer Beziehung zu Gott, weil wir in Christus auch Freundschaft erfahren. Und natürlich kommt es dann eben auch darauf an, dass wir diese Freundschaft leben und dann natürlich auch, wie wir die Freundschaft ausleben. Weil das bringt natürlich nichts, wenn wir uns dann, sage ich mal, einem nichtchristlichen Freund so weit anpassen, dass wir uns dann von ihm wegbringen lassen, von Jesus. Normalzustand in dieser Welt ist ja meistens eher Feindschaft. Wir werden kritisiert, wir werden gehänselt, angegriffen, beschossen, verlassen, mit Steinen beworfen. Man fällt uns in den Rücken, behandelt uns wie ein Fußabtreter und stellt uns bloß. Also nicht immer, aber leider öfter, als uns lieb ist. Aber weil Gott die Welt geliebt hat und seinen Sohn in die Welt hineingegeben hat, wissen wir, dass wir einen Wert haben und dass die Feindschaft, die wir in unserem Leben erfahren, nicht das Eigentliche ist. Und von Jesus selbst können wir lernen, wie Freundschaft funktioniert. Und er lebt sie uns ja vor. Er sagt es in Johannes 15, Abvers 13. Wir haben ja die Verse eben schon gehört. Jesus sagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Also, so wie Jonathan seine Eigeninteressen als Thronnachfolger und das Umfeld, das David feindschaftlich eingestellte Umfeld für die Freundschaft zu David hinten anschiebt, so verhält sich im Grunde, das ist das gleiche Muster, was wir auch bei Christus finden. Jesus Christus hält es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Philipper 2. Und gerade während der Zeit Davids am Hof Sauls sehen wir, wie sehr die Freundschaft der Feindschaft auch überlegen ist und wie geradezu billig die Feindschaft gegenüber der Freundschaft wirkt. Verfolgung ist in der Gegenwart von Treue aussichtslos. Das Böse hat gegen das Gute keine Chance. Und wir finden dann in 1. Samuel 19 finden wir noch so eine ganz interessante Geschichte und die verdeutlicht das, dass das Böse gegen das Gute keine Chance hat. Ich lese nochmal 1. Samuel 19 ab Vers 18. Er, da geht's um David, ging nach Rama zu Samuel und erzählte ihm alles, was Saul ihm angetan hatte. Dann nahm Samuel David mit nach Najot und sie blieben dort. Als Saul erfuhr, dass David in Najot in Rama war, schickte er Männer hin, die ihn gefangen nehmen sollten. Doch als sie ankamen und sahen, wie unter der Leitung Samuels die anderen Propheten weissagten, kam der Geist Gottes über Sauls Männer und auch sie begannen prophetisch zu reden. Als Saul hörte, was geschehen war, schickte er weitere Männer und auch sie fingen an, prophetisch zu reden. Und das Gleiche geschah noch ein drittes Mal. Schließlich machte sich Saul selbst auf den Weg noch nach Rama. Doch auf dem Weg nach Najot in Rama kam der Geist Gottes über Saul und auch er begann prophetisch zu reden, bis er in Najot in Rama ankam. Dort zog er auch seine Kleider aus und weissagte vor Samuel, bis er schließlich hinfiel und den ganzen Tag und die ganze Nacht auf dem Boden liegen blieb. Klar, es ist eine seltsame Geschichte, aber wir sehen hier, wie der Saul in den Bann des Guten hineingerät und erst dann einige Zeit unfähig, Böses zu tun und er ist als König beschämt, er ist seiner Macht beraubt in einer Haltung der Unterwerfung. Seitdem Jesus aus Liebe zu uns am Kreuz gestorben ist, wissen wir, dass das Böse gegen das Gute keine Chance hat. Indem wir in dieser Welt die Menschen nicht wie Feinde behandeln, sondern wie Freunde, bauen wir das Reich Gottes. Und das werden die Menschen nicht immer annehmen. Wenn wir uns ihnen gegenüber öffnen, wenn wir uns ihnen gegenüber unsere schwachen Seiten zeigen, dann werden sie das ausnutzen. Sie werden uns Gutes mit Bösem, ja, auch vergelten. So wie David es auch Saul gegenüber erfahren hat. Und wir werden uns dann nackt und schutzlos fühlen. Aber es wird dann immer auch einen Jonathan geben, der uns die Kraft gibt, trotz schlechter Erfahrung immer wieder auf andere Menschen zuzugehen. Und da ist ja auch immer noch Jesus, der sich uns gegenüber in einem noch viel größeren Ausmaß noch geöffnet hat. Der sich als Hirte für uns hat schlagen lassen, der für uns gestorben ist. Und als dessen Botschafter wir nun an Christi statt bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Amen.